der größte König in die Geschichte Israel. Was bedeutet das? Ein König in Israel muss drei sehr ausgeprägte Fähigkeiten haben, wenn er der größte König in Israel ist. Die erste ist, er muss fromm sein. Und David war ein tief frommer Kind, ein tief frommer Erwachsener und sehr tief fromm in sein Alter. Seine Frömmigkeit läuft durch seine ganze Geschichte, das können wir sehen aus den verschiedenen Büchern und vor allem aus seinen eigenen schönen Gedichten, seine Psalmen. Zweitens, ein besonderer König muss gerecht sein. Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit Gottes in Israel. Der König steht unter dieser Gerechtigkeit. Die Moment, wenn er sich über die Gerechtigkeit steht, dann ist er im tiefsten Schuld. Und bis, was wir heute begegnen werden, bis zu dieser Begegnung war David ein gerechter König. Er hat immer geurteilt nach dem Schrift, nach die Gebote Gottes. Und das dritte Eigenschaft ist eine Eigenschaft, die die Menschen in Europa heute nicht hören und nicht sehen wollen. Wissen Sie, Jonathan, über wen ich auch geschrieben habe, ist der vorbildliche Mann in das ganze Alte Testament. Ich habe erst gedacht, das war Josef, bis ich entdeckt, wie unpsychologisch Josef mit seinem Bruder umgeht und wie er gepetzt hat. Die kommt aus positiver Eigenschaft. Ich habe gedacht, dann ist es Samuel. Und bis ich mit Samuel beschäftigt und entdeckt, dass er die gleiche Fehler gemacht hat wie Eli vor ihm, in wen er seine eigenen Kinder als Priester nicht streng erzogen hat, eine Fehler, die links und rechts heute gemacht wird. Man ging von zu streng, zu viel, zu weich, dass die dann die gleiche Fehler gemacht haben wie Elis Kinder. Bis ich zu Jonathan kam, in ein neues Buch, die leider nicht mehr vorhanden, oder ich bin froh, es ist ausverkauft. Jonathan hat alle die Eigenschaften, die ein wirklich vorbildlicher Mensch sind. Und ich sehe überhaupt keinen Stein gegen ihn zu werfen. Jonathans Sohn, der Nachfolger Saul, nach dem Gesetz, denn der älteste Sohn soll herrschen nach dem Gesetz. Sie wissen, ich hoffe, dass das Alte Testament kein Gesetzesbuch ist. Denn das Alte Testament ist absolut ungesetzlich. Es ist später mit Talmud, dass Judentum gesetzlich wird. Nach dem Alten Testament, der älteste Sohn soll erben. Bitte überlegen Sie, welche unter den großen Gestalten in Israel der älteste Sohn ist. Und Sie werden lang überlegen, bis Sie überhaupt eins finden. Sie sind alle die Jüngere oder Jüngste. Geht durch die ganze Geschichte gegen das Gesetz. Auch zu Yom Kippur, das mein Geburtstag ist, jede Jude, liberale wie fromme, bekennt sich, alle mein Gesetzeswerk kann mir nicht weiterhelfen. Ich bin so schuldig, dass ich weiß nicht, wie schuldig ich bin. Chata, mein unerkannte Schuld. Ich bin total angewiesen auf deine Gnade. Das, liebe Brüder und Schwestern, ist das Evangelium der Gnade der Reformation in zentralen Moment, in die zentrale Feiertag Israel, Yom Kippur. Und das unter Christen ist kaum bekannt sein. Das Alte Testament ist überhaupt nicht gesetzlich. Jonathan, er soll der Nachfolger. Er ist eine ideale Person, so gut wie jemand sein kann, ohne Gott zu sein, als Person. Ich habe ausführlich über ihn geschrieben. Er ist der älteste Sohn. Warum hat Gott David gewählt? David ist überhaupt nicht gut im Vergleich mit Jonathan. Er ist Ehebrecher und Mörder und auch Sadist. Schauen Sie, wie er mit Uriah umgeht. Er spielt Katz und Maus mit ihm. David ist überhaupt nicht auf dem gleichen menschlichen Niveau wie Jonathan. Warum hat Gott dann David gewählt? Weil David ein Kämpfer ist. Weil David Mut hat, ein Charisma, der Mut, wie Sharon auch heute. Wir brauchen einen starken Führer. David hat keine Angst vor Goliath, der Vertreter des Heidnischen durch Jahrhundert und Jahrtausend. Er kämpft gegen ihn, nimmt Nord und entlästet ihn. Weil Goliath Israel und der Gott Israel gelästert, er nimmt 5 Steine. Das bedeutet, ich brauche nur eine Hand mit dieser Heide, fertig zu werden. David hat Mut. Mein Freund Manfred Siebald hat ein gutes Lied geschrieben, die fängt an. Mut! Kennen Sie dieses Lied? Ja, das ist ein sehr schöner Anfang, finde ich. Ja, Mut. Und das fehlt viel in unseren Kreisen, Mut. Mut, sich zu äußern, Mut in Aufstand gegen die Dummheiten, die in Europa gemacht wird, die gegen Israel, die schläft und weiß nicht, dass Israel bedroht ist von die ganze islamische Welt, mit Ausnahme der Türkei und ein paar kleine Städte. Israel ist der kleine David, nicht der große Goliath. Deswegen hat Gott David gewählt, nicht weil er gut war. Es gibt viel bessere Menschen in der Bibel als David, sondern weil eine Charisma das Macht hat, um Israel zu verteidigen gegen seine Feinde. Und dieser David, der die Feinde Nord, Süd, Ost und West besiegt hat in sein ganz kleines Reich, groß für Israel wie heute, wird zu Schnecke gemacht durch eine schöne Frau, Bathsheba. Das ist ein Warnzeichen an alle Männer und an alle Frauen. Bathsheba war wunderschön und strohdumm. Und sie badet Nacht auf eine flache Dach für die Augen David. Sie weiß, was sie will. Frauen wissen, was sie wollen. Sie sind viel klüger als wir Männer. Das soll die Männer wissen, ja. Ich komme aus einer Frauenschule. Ich habe zwei ältere Schwestern, die lang über mich geherrscht haben. Ich weiß, was ich sage, ja. Diese Bathsheba badet Nacht auf ein flaches Dach für David, und David ist männlich und sehr männlich. Und er sagt, bring ihr her. Und plötzlich ist David über das Gesetz. Und das darf er nicht sein. Denn das Gesetz in Israel ist viel besser verstanden als unter den Christen. Das Gesetz ist ein Mauer, ein Schutz gegen uns selbst. Und David sagt, bring ihr da. Und er begeht Ehebruch mit ihr. Und dann fragt er nach ihrem Mann. Der ist kein Hebräer, sondern ein Hethiter, Uriah. Das spielt keine Rolle, steht in Torah, ihr seid auch Fremde in Ägypten geworden. Die Fremde muss so gut wie die Israeliten behandeln. Aber nicht, wenn 75% wie die Palästinenser bevorwürden Terroranschläge gegen Frauen und Kinder. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ist nicht anders als unter Hitler. Kein Jude ist sicher mehr. David begeht Massenmord. Jawohl, er ist ein Massenmörder. Denn um zu schauen, dass Uriah stirbt, er sagt, Joab, schau, dass er stirbt, muss er nah an die Mauer kommen und viel andere sterben, die auch nah an die Mauer kommen. David ist schuldig an alle diese Tode. Und Joab sagt zu der, der diese Nachricht bringt, sagt, dass so und so und so und so gestorben ist. Aber dann sagt, aber auch Uriah der Hethite, und David ist sehr zufrieden, er hat überhaupt kein Gewissensbiss. So tief sind wir schuldig. Das ist, was ich gut an die neue Luther-Film gefunden habe. Zentrale Sachen kommen gut vor. Manche Dinge sind sehr märchenhaft, aber zentrale Sachen kommen gut vor. Das Dichten und Tragen des Menschenherz ist böse von Jugend an. Das gilt für David und das gilt für jede von uns. Was tut Gott? Er schickt einen Prophet, Nathan. David gab einen Mann im Reich, der war sehr reich und er hat viel Tier. Und es gab einen armen Mann und der hat nur ein Schäfchen. Und dieser reiche Mann kriegt Besuch und er opfert nur diese ein Schäfchen. David ist entsetzt. Er bleibt gerecht in seiner Ungerechtigkeit. Verloren in sich selbst und gerecht in seine Glaube. Diese Entzweiung, die in jeder von uns ist nach Martin Luther. Er zerreißt sein Kleid als Zeichen des Entsetzens und sagt, er muss sterben. Und das mehrfach zurückgeben. Nathan guckt ihn an. Ähnlich, sehr ähnlich wie die sehr begabte Saulus, der Mörder war auf dem Weg, Massenmörder zu sein. Und guckt ihn an und sagt, du bist dieser Mann. David ist ein hoffnungsloser Fall. Und das ist in christlicher Abendland nicht verstanden. Zwar, David betet diese große Buhsam, der zentrale Buhsam überhaupt. Zwar, er muss nicht sterben. Das gleiche passiert mit Ahab, die ein böser König, nebenan die zentrale, ein zentraler Gestalt in Moby Dick, der größte amerikanische Roman. Ahab war keine gute Person und er wird auch vergeben, aber der Schuld wird auf sein Kinder getragen. Na, hör mal genau zu. Bis Hesekiel Kapitel 18, die babylonische Exil, ich bin nicht ich, meine Identität, ich heiße nicht der geliebte Schönheit, sondern ich bin mein Vaters Sohn, mein Großvaters Enkelsohn und mein Urgroßvaters bis in vierten Glied. Und das geht weiter in die andere Richtung. Deswegen heißt es Ben, Sohn von, aber das geht noch weiter. Nur mit Hesekiel 18 steht, ihr kommt ins Gericht, nicht durch ihre Tun. Nicht durch die Glaube oder Tun, die Väter und Vorväter, sondern allein durch, was ihr selbst getan. Warum? Weil in babylonischem Exil die Familie sind gespaltet unter sich. Einer betet Marduk, die Götze von Babylon, ein anderer betet Yahweh, der Gott Israel, einer betet beide an und Gott gibt dann diese Kenntnis, wir werden selber nicht durch bis ins vierten Glied hin und her gerichtet, sondern nur, wer wir sind. David ist längst vor dem babylonischen Exil. Der Schuld wird ausgetragen auf sein Kinder und das ist ein Teil seiner eigenen Person. Na, schauen Sie, ich habe zwei Lieblingsonkel. Die waren beide Atheisten und beide unter den besten Menschen, die ich je gekannt habe. Was mir sehr nachdenklich macht. Denn ich kenne sehr viele Christen, die sehr heimtückig und übel sind und fromm sind. Und ich kenne Atheisten, die sehr vornehm und sehr gerecht sind. Und ich habe mich die Frage gestellt, ich bin offen, ich glaube nicht, dass die Christen alle gut sind. Ich bin Pfarrer, ich weiß ein bisschen, was dahinter steckt. Und ich glaube nicht, dass die Atheisten alle böse sind, weil ich war unter Atheisten erzogen. Ich stelle mir die Frage, warum ist das so, dass mein zwei Lieblingsonkel so waren? Weil sie kein Gott glauben, müssen sie sich selbst rechtfertigen. Wir brauchen keine Rechtfertigung als Christen. Wir sind durch Christi Blut gerechtfertigt. Aber manche machen das viel zu leicht und sagen, ich bin gerechtfertigt. Und dann benehmen sie nicht sehr gut. Und das ist sicherlich nicht im Sinne, was Glaube nach Römer 10 oder nach Jakobus. Glaube muss auch nicht durch Rechtfertigung in Theorie, sondern auch in Praxis sein. Einer dieser Onkel Julius, über wen ich auch was geschrieben habe, hat drei Söhne. Er war ein feiner Mann, Onkel Julius. Er hat eine unmögliche Frau geheiratet, meine Tante Gertra. Oh, die war unmöglich. Sie hat immer gesagt, das magst du und das magst du und das magst du. Und er hat sie immer mit gutem jüdischem Humor das genommen. Er hat sie sehr geliebt. Ich verstehe nicht, aber Liebe kann man nicht erklären, ja? Und alle drei Söhne starben. Ein an einen Autounfall. Einer an einem Flugzeugunfall, die andere, wir haben nicht gewusst, war Homosexuelle und starb am AIDS. Alle tot. Und dann starb seine Gertrud. Meine Eltern waren bei der Beerdigung. Er warf eine Blume im Grab und sagt, Wiedersehen, Gertrud. Er aß nicht, er trank nicht und er starb zwei Wochen später. David erlebt etwas Ähnliches. Der älteste Sohn soll erben nach dem Gesetz. Ja, wer ist dieser älteste Sohn? Erstmal, der stirbt, das Kind von Bathsheba stirbt wegen der Schuld. Amnon. Man sagt, wie der Vater, so der Sohn. Das muss nicht so sein, weil die Kennedys war das. Die waren alle Schürzenjäger, schrecklich. Der Vater Joseph, John F. Kennedy, Robert, die waren alle schreckliche Ehebrecher und so weiter. Amnon war wie sein Vater. Er verliebt sich in seine Halbschwester Tamar, der Vollschwester von Absalom, und er vergewaltigt sie. Sie ist ein gutes jüdisches Mädchen. So was tut man nicht in Israel. Das ist Inzest. Absalom rächt sich an Amnon und bringt ihn um bei einem Familientreffen. Nächster. Der nächste Kind ist geistesbeschränkt. Er kann nicht erben in Israel. Dann kommen wir zu die hochbegabte Absalom, über wen ich auch viel geschrieben hat. Ein faszinierender Gestalt. Der Absalom ist ein sehr begabter Mann, ein kluger Mann. Er weiß, wie man die Jungfrauen gewinnen, weil er liebt die Zeuglinge und er herzt die und die kleinen Kinder. Und die Männer spricht der rechten Tor. Das ist, wo Recht in Israel gesprochen war. Das ist der Weg der Macht zu der Stadt und die Gerechtigkeit. Die gehören zusammen wie beim Richterbuch. Aber Absalom ist ungeduldig und eitel. Und er ist in Aufruhr gegen seinen Vater. Das hat nicht mit der Oedipus-Sache, das ist ein Märchen von Freude. Er hat so ein Problem selber. Das hat keiner von euch. Das ist Freuds eigene Problematik. Es gibt eine Generation Problem. Und das hat immer gegeben unter starke Persönlichkeiten. Mein Vater war eine sehr starke Persönlichkeit. Ich kenne, was Generationenkonflikt, das hat mit Erbpol nichts zu tun. Absalom macht sich selber zu König. Es ist eine lange Geschichte, wie er Aschetopfel ruft, der weiseste Mann im Land. Der kommt nur vor in mein Dackelbuch als ein weißer Dackel, Aschetopfel. Und er sagt, einer muss sterben für den Volk. Genau das Gleiche, was prophetisch über Jesu gesagt wird, der Sohn David. Und einer muss sterben für den Volk. Aber es ist böse in beide Fälle gemeint. Aber David ist kluger. Es gibt Leute, die kluger sind als ihr Söhne. Mein Vater war sicher kluger als ich. Und er schickt einen Spion, Husha. Absalom, du bist so hübsch. Oh, du hast so schöne lange Haare. Diese Mode ist nicht mehr. Ich sehe keine mit langen Haaren. Ja, ich würde gerne ein bisschen mehr hier haben. Du bist so hübsch. Und die Leute lieben dich. Lass diese alte Trottel weggehen, David. Die stehen zu die junge Generation. Absalom, der Dumme, der Eitle. Ist nicht dumm, er ist sehr klug, aber eitel. Er lässt seinen Vater weg. David weint über Jerusalem wie der Sohn David. Später, das ist ein zukünftiges Buch von mir, König David, König Jesu. Das ist eine faszinierende Sache. Und er geht in eine Wüste, wo er jeden Stein und jedes Loch kennt, weil er war 2-3 Jahre von Saul da verfolgt und Absaloms Tod ist besiegelt. Und da ist die Zwiespalt in David. Er sagt als Vater, er darf nicht getötet. Und der König weiß, der muss getötet. Und der Hauptmann schaut, dass er getötet wird. Und so geht es durch bis zu Salomo. Und Salomo ist die Zwiespalt, in Begriff der Zwiespalt, wie David. Der Friedenskönig, der reiche König, der kluge König, der 1000 Frauen hat, das geht ein bisschen weit, oder? 1000 Frauen hat und bringt Fremdkult nach Israel, gegen das erste Gebot, und das ist der Untergang Israel. Und da in Salomos Reich wird gespaltet, wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, nach Auschwitz, das ist ein Zeichen von Fluch. Und das geht durch die ganze Geschichte bis die Zeit Jesu, wo Jesus trägt die Verheißung. 2. Samuel 7, David, du wolltest der Herr ein Haus bauen. Nein, der Herr baut dir ein Haus, ein Dynastie, die in Ewigkeit bleiben wird. Und die Hohepriester, auch von David abstammen, hier in diesem Zusammenhang, tragen den Fluch. Liebe Brüder und Schwestern, wer Psalm 51 richtig lesen will, muss das in zweifacher Art verstehen. Dass David ist ein hoffnungsloser Fall nach dem Gesetz. Zwar, er wird vergeben, aber der Schuld geht auf seine Kinder. Das ist ein Teil seiner Person. Sicher ist er im Himmelreich. Aber das ist eine andere Geschichte. Der Sohn David nimmt alle die Gesetze, Opfergesetz, Reinheitsgesetz, ethische Gesetz, legt die aus und erfüllt sie, sodass ein hoffnungsloser Fall im Sinne David und das jüdische Gesetz, ein Ehebrecher und Mörder und ein gerechter König, der sein eigenes Todesurteil gesprochen hat, kann durch Jesus gerettet sein. Das muss gelesen in Bezug zu David und in Bezug zu Jesus und es muss gelesen sein in Bezug zu die 3 zentralen Gesetze in Israel. Na, mein Vater war ein sehr bekannter mit Recht Jurist und er hat mir gesagt, David, die Juristen machen die einfachen Dinge kompliziert. Ich mag die komplizierten Dinge einfach. Und ich habe das von meinem Vater gelernt, als Theologe und auch als Dichter, auf das Wesentliche zu kommen. Ich komme auf das Wesentliche, die 3 Gesetzgebungen Israel und was sie sind. Die ethische Gesetz sind die 613 Gebote und Verbote im Torah. Was ist die erste und grundlegende Gebot? Weiß jemand das? Bestimmt nicht. Lauter? Nein? Mehret euch. Das ist der erste Grund. Das habe ich gelernt von der Oberkirchenrat. Mein Arbeitsgeber. Die schrieb mich eine Woche im Amt, Herr Pfarrer Dr. Jaffin, Ihr Gehalt wird gekürzt über 200 Mark. Ich war entsetzt. Warum? Mannsheim unter 2500 Seele geworden ist. So, ich habe gekämpft mit praktischer Theologie. Bei jedem Trau- und Taufgespräch habe ich den gefragt, was will Gott von euch? Mehret euch, das ist die grundlegende Gebot. Und die gingen fröhlich an der Arbeit. Ja, das Vielleicht 10 Jahre kriege ich einen Brief von der Oberkirchenrat, Herr Pfarrer Dr. Jaffin, Ihr Gehalt wird erhöht über 300 Mark. Mannsheim ist über 2600 jetzt geworden. Ja, das ist praktische Theologie. 613 Gebote und Verbote. Die Propheten aber sagen, das ist Lippenbekenntnis für euch geworden. Und zwei sagen, Jeremia und Ezekiel, eine wird kommen, das in eure Wesen, in eure Herz zu bringen. Und das tut da Jesus in der Bergpredigt. Was ist der Bergpredigt? Der Bergpredigt ist Jesu eigener Auftrag. Ihr müsst vollkommen wie Gott sein. Das ist Bergpredigt. Ein Satz. Alles sonst sind Nebensätze. Denn das Gesetz Mose gilt als die Wegweisung zum Leben und ewiger Leben und die Weisheit Gottes. Und wenn Jesus Vollkommenheit, konsequente Feindesliebe, ein Leben ohne Hass und Begier, das kann weder die Jünger noch das Volk erfüllen. Der Bergpredigt ist ein Gespräch Jesus mit dem Vater. Wer hat das verstanden? Luther nicht, Calvin nicht. William Shakespeare hat das Einzige das verstanden. Er hat eine Form entwickelt, innere Gespräch in Hamlet, in Macbeth, wunderbare Stücke. Der Held redet mit sich selber. Jesus redet mit Gott. Jesus kann nicht das verlangen von Volk und von Jünger. Denn er weiß sehr genau, dass keiner von uns vollkommen ist. Und keiner von uns kann konsequent unsere Feinde lieben. Jesus erfüllt diese Bergpredigt im Geist. In wen er lebt, ohne Hass, ohne Begier, mit konsequenter Feindesliebe. Es ist vollbracht, er ist vollkommen. Erfüllt das an unserer Stelle. Opfergesetz, Tieropfer. Und das Neue Testament sagt, Jesu Opfer ist an Stelle von aller Tiere Opfer. Und erfüllt das. Reinheitsgesetz. Wer ist der mit mir, der kommen will zum Kunstgalerie morgen? Der für Kunst besonders interessiert. Wer ist das? Wie heißen Sie?
Mosimann.
Mosimann. Okay, Sie kommen. Wir sprechen später über diese Kunst. Bildsprache. Bildsprache ist zentral. Und wir werden morgen die Bildsprache, die Bibel von Maler verstehen. Die Reinheitsgesetz ist vielleicht die wichtigste Gesetz und ist am wenigsten von Christen verstanden. Reinheitsgesetz hat ein Bild, das ist fließendes Wasser. Und die läuft durch die ganze Bibel, von Sintflut bis tief im Neuen Testament. Und es hat immer eine dreifache Bedeutung. Wasser bedeutet Leben, unter Wasser, wie bei Taufe, bedeutet Tod und Wasser bedeutet Reinheit. Dieses Gesetz ist ausgelegt von Jesus, wenn er sagt, ihr seid nicht rein oder unrein, was in euch geht, sondern das Böse in eurem Herzen. Und als Jesus gekreuzigt ist, ist er durchbohrt. Blut und Wasser kommt aus seinem Leib. Blut bedeutet, sein Opfer ist anstelle aller Tiere Opfer. Und Wasser, und das ist die wichtigste Zeichenhandlung im Neuen Testament und kaum verstanden. Das Wasser bedeutet, in sein Kreuzestod ist der Weg zum ewigen Leben, denn er ist die absolute Reinheit Gottes. Nicht mehr kultische Reinheit, sondern Vollkommenheit. Damit ist die Reinheitsgesetz erfüllt sein. Die Opfergesetz, die ethische Gesetz, das bedeutet, durch Christus können wir alle diese Gesetze in Anspruch für uns nehmen, auch wenn wir Ehebrecher sind, wenn wir uns bekehren und mit Christus leben, auch wenn wir Mörder sind. Das ist in die Alten Testament Gesetzgebung bei David nicht möglich. David ist verzweifelt. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Das ist sehr schön, dass er so betet. Aber er kann keine Barmherzigkeit erlangen durch Buße tun im Alten Testament. Denn er hat ein dreifaches Todesurteil über sich. Als Ehebrecher, als Mörder und als ein gerechter König, der sein eigenes Todesurteil ausgesprochen hat. Vergessen Sie das nicht. David vergisst es gar nicht. Aber die Barmherzigkeit Jesus kann alle unsere Sünde tilgen, wenn wir uns zu ihm bekehren und bewusst von ihm aus Buße leben. Wasche mich rein, jetzt kommt die Reinheitsgesetz. David kennt die Gesetze und er geht durch alle diese Gesetze. Er sucht die Gnade und er weiß, er kann es nicht finden. Wir können das aber finden in Christus, weil er hat alle diese Gesetze, Reinheit, Opfer und ethische Gesetze ausgelegt und für uns erfüllt. Wasche mich rein von meiner Missetat, reine mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat, meine Sünde ist immer vor mir. Wenn ich diese Textauslegung und ich tue das Land auf und ab, von hier, von Zürich bis Flensburg, ich denke immer an die schlimmsten Dinge, die ich je getan habe. Bitte gucken Sie mich nicht an. Gucken Sie Ihren eigenen Herzen an. Warum denke ich an das? Ich war sehr jung und niemand hat die geringste Ahnung, außer meine Frau, was das ist. Ist längst vergeben. Warum denke ich daran, dass ich einen Fall im Fleisch habe? Das braucht, ich habe manche Begabung, ich habe viel Unbegabung. Das ist eine Geschichte für sich. Jeder braucht das, der Begabungen hat. Ein Fall in Fleisch. Paulus mit der größten Begabung hat die größte Fall in Fleisch. Das bedeutet, die Erkenntnis, deine Gaben kommen nicht von dir, die kommen von dem Herrn. Und du bist ein schuldiger Mensch und hast kein Recht auf diese Gabe. Die kommen allein aus Gnade. Aber das gilt uns alle an. Ich erkenne meine Missetat, meine Sünde ist immer vor mir. Ich denke genau an das jetzt. Und die denken auch an das jetzt. Dass sie hier sein dürfen, allein aus Gottes Gnade. Und wenn sie an gar nichts denken kann, dann kommen sie in die Höhle, weil sie ein Pharisäer sondergleichen sind. Wenn jemand hier gibt, der sagt, ich habe nie schwer gesündigt, in Wort, Tat oder Gedanken, der ist ein schlimmer Pharisäer und der hat keinen Anspruch an Gottes Reich. Gott ist nicht für die Selbstgerechten hier gekommen. An dir allein habe ich gesündigt und übel für dir getan. Sie kam zu mir mit 15. Sie hat meinen Konfrontationsunterricht, manche nennen das Konfirmandenunterricht, ich nenne das Konfrontationsunterricht, überlebt. Und sie ist zu Glaube gekommen, wie manche konfrontierten eigentlich viele. Und sie sagt, Herr Pfarrer, ich habe gesündigt. Ich habe gesagt, raus damit. Ich habe 50 Mark wert gestohlen von einem Geschäftsmann. Das war, bevor ich zu Glaube kam. Das plagt mich. Ich habe gesagt, wo ist dein tiefste Schuld? Sie sagt an den Geschäftsmann. Ich habe gesagt, das ist ein Schuld, aber das ist mit Abstand dein geringste Schuld. Und dann fängt sie an zu denken, wo liegt dein Schuld noch tiefer? Sie sagt eigentlich an mir selber. Denn der Geschäftsmann hat kein schlechtes Gewissen. Ich würde lieber mit 50 Mark mein schlechtes Gewissen loskriegen. Ich komme nicht los. Ich habe gesagt, tiefer, aber nicht tief genug. Dann sagt sie, ja, ich habe an Gott gesündigt. Ich habe gesagt, du hast die Mauer der Gerechtigkeit Gottes bewusst durchbrochen. Jawohl. Das sind die Mauer des Gesetzes, die schützt uns gegen uns selbst. Und weil sie Buße getan, habe ich Absolutionen im Namen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, spreche ich dir frei von deiner Schuld. An dir allein habe ich gesündigt und übel für dir getan. Und das ist nicht zu bagatellisieren, Ehebruch, als zu zeigen, dass man noch jung und vital ist, Abtreibung. Die sind Mord und Ehebruch, das ist schlimm. Und heute wird das bagatellisiert, als ob das Kavalierdialekten sind. Oder zu lügen bei der Steuer. Das ist Stehlen. Auf dass du Recht behaltest in dein Wort und rein stehst, wenn du richtest. Wenn Gott nicht dein richtender Gott ist, kann er niemals ein gnädiger Gott sein. Wer predigt nur Gottes Gnade und Liebe, predigt seine Gemeinde ins Gericht. Und wer predigt nur der richtende Gott, weiß nicht von der Liebe Christi. Warum brauchen wir den richtenden Gott? Weil die Dichten und Tragen des Menschenherz ist böse von Jugend an. Wir stehen gegen Gott, alle von uns. Wir suchen unser Sinn, unser Ziel, lassen wir ehrlich mit uns selber. Für manche Frommen ist das sehr schwer. Ich habe das erlebt in meiner Gemeinde die erste Woche. Predige wie immer leidenschaftlich. Eine junge Dame kommt und sagt, das ist mein Predigt, Herr Pfarrer. Ich habe gesagt, sind Sie getroffen? Für meine Schwiegermutter, sagt sie, das muss sie hören. Wie viel von uns hören Predigen für jemand anders, nicht für uns selbst? Luther sagt, richte mich jetzt mit dein Wort, dass ich freikomme von meiner Schuld. dass ich aufgerichtet mit neuer Freude sein. Wir müssen den Mut zur Ehrlichkeit haben. Als mein Deutsch noch schlechter war, habe ich einmal gesagt, wir müssen den Balkon aus unseren Augen entfernen, vor wir den Splitter bei den Nächsten. Aber so dick ist das wie ein Balkon. Siehe, ich bin als Sünde geboren, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Ich habe ein Streitgespräch mit Pinkus Lapid gehabt. Ich habe ihn mehrmals bei mir gehabt. Er hat manches in seinem Buch über die Auferstehung, das ist wert zu lesen, sonst würde ich sehr vorsichtig mit seinen Schriften, sehr, sehr merkwürdig. Aber wir sprachen über Erbsünde. Er sagt, es gibt keine Erbsünde. Ich habe gesagt, Pinkus, was ist der höchste Gut in Israel? Er sagt, das wissen Sie genauso wie ich, leben. Und ich habe gesagt, und was passiert mit Adam und Eva? Sie sterben. Und das steht hier, ich bin als Sünde geboren, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Wir wissen gar nicht über die Geburt, David. Erbsünde. Augustin hat das beste Buch geschrieben über Erbsünde, die Bekenntnisse. Er redet über Säugling. Ah! Der Säugling schreit, gib her, ich will. Und wenn man ihn zu essen gibt, dann ist er sehr nett und sehr lieb. Und man sagt, ja, sehr menschlich, ja, das ist Erbsünde. Das bedeutet, wir sind geboren in Gottes Ferne und Menschenferne. Wir denken nur an uns selber, alle von uns. Das ist Erbsünde. Kinder müssen sozialisiert, die müssen lernen, an andere zu denken. Sonst denken sie nur an sich selber. Das ist Erbsünde. Lesen Sie gute Bücher wie die Bekenntnisse von Augustin. Das ist ein fantastisches Buch. Siehe, ich bin als Sünde geboren, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe dir gewählt, Wahrheit, die im Verborgenen liegt, in Geheim tust du mir Weisheit kund. Meistens ist das doch ein schlechtes Gewissen oder doch ein Predigt, wenn wir merken, dass wir getroffen sind. Ich sage euch eines. Als ich meine erste Predigtband zusammenstellte, INRI 1980, ich habe die merkwürdige Entdeckung gemacht, dass die Prediger, wo ich reitete auf mein lieblingste Thema, mit Abstand mein schlechteste Predigen waren, was ich glaubte, die beste waren. Und die Prediger, die mir sehr große Schwierigkeit bereitet, dass ich auf dem Knie gehen muss, weil ich sah hier Widerspruch und Dinge, die ich nicht verstanden, die waren mit Abstand mein beste Predigt. Warum sage ich das euch? Wir haben viel Sprüchle Christen unter uns. Die haben für jeden Zusammenhang 4 oder 5 Sprüchle, die sie rausbringen. Wirfen die den weg. Die sind längst überholt. Was sie brauchen, sind die Texte in der Bibel, die sie ärgern. Das ist, was sie brauchen. Denn diese Sprüchle Christen wachsen nie. Ich habe geschrieben in einer Geschichte über eine Frau, die hört jede Predigt, als ob das immer der gleiche Predigt ist. Sie schaut immer fromm aus, sie hat den richtigen Haarstil, sitzt immer in die letzte Reihe und so weiter. Und sie starb unter einem Baum, die keine Früchte gebracht hat vor 20 Jahren, weil sie keine gebracht hat. Wenn wir glauben, dass der Heilige Geist nur durch das Wort und nicht schwärmerische Vision, dann müssen wir das ernst nehmen. Und das bedeutet das ganze Wort. Und gerade die Texte, die uns ärgern, die sind die Texte, die wir brauchen. Und die Texte, auf denen wir reiten, wir können die Pferde lassen und weggehen mit diesen Texten. Die sind längst abgetan und spielen keine Rolle mehr für uns. Unser Glaube ist ein ernstzunehmender Glaube und das Gottes Wort ist ein ernstzunehmendes Wort. Und es sind genau die Texte, wo sie sagen, ich verstehe das nicht. Genau das ist, was sie brauchen. Oder sagen, das spricht mir nicht an. Das ist, was sie brauchen. Wir müssen wachsen durch das Wort. Und deswegen haben wir diese große Vielfalt. Und jede Phase im Glauben soll andere Texte und neue Verständnis bringen. Ich merke, wenn ich Texte auslege, die ich 5 oder 6 Mal ausgelegt, ich sehe immer wieder Neues. Und es spricht mir ganz neu an. Aber wer bleibt nur mit die bestimmten Sprüchle, der ist tot. Ist geistlich tot. Das hat mit Alter nichts zu tun. Wissen Sie, meine Mutter ist 95 Jahre alt und sie liest gute Bücher und sie fährt ihr Auto wie ein Wilder. Sie ist von der Polizei ertappt, als sie mit 100 Kilometer Stunde durch eine geschlossene Ortschaft geflitzt hat, als die Schule gerade rausgelassen war. Ja, aber sie wächst. Ja, sie lernte. Sie muss noch mal in die Fahrschule gehen. Sie hat ihr Führerschein verloren, ja? Entsündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz für meine Sünde, tilge alle meine Missetat. Das ist Wahn. Was meint David? Was für Unsinn? Reinwaschen, Persilweiß, weißer als weiß, der Ehebrecher und Mörder. Was bedeutet Freude und Wonne hören, die Gebeine fröhlich, die Gott zerschlagen? Wer hat die zerschlagen? Er selber. Verbirg dein Antlitz für meine Sünden, tilge alle meine Missetat. Und David betet. Der Herr schläft und schlummert nicht. Wissen Sie, wenn man hochsteht und man tief fällt, das ist das Gefährlichste und das Schwerste, was es überhaupt gibt. David steht auf die Höhe seiner Macht, auf die Höhe sein Ansehen. Und jetzt ist in die letzte Dreck gekommen. Auswegslos. Das ist sehr, sehr schwer zu begreifen. Viel, viel schwieriger, als wenn man ganz unten ist. Weil man gewohnt wird. Er ist gewohnt ganz oben. Die Griechen haben einen besseren Namen dafür als die Hebräer. Hybris. David hat diese Hybris. Und es ist sehr interessant, dass Peter Paul Rubens in sein wunderbares Bild in die Städtische, ist auch eine meiner Zahnauslegungen, mein vierter, malte David in eine einmalige Art. David ist fast immer gemalt als der junge Mann oder als der strahlende König. Peter Paul Rubens malt ihn als der alte David, mit Sünde, mit Beladen und mit die Schwer sein Amt und seine Erfahrung, weil er weiß, dieser David ist ein viel tieferer David als der fromme und nicht geprüfte. Weil dieser David weiß, ich bin total abhängig auf Gottes Gnade. Und das ist die einzige Gerechtigkeit, die für Gott gilt. Nicht unsere Werke, nicht unsere Geistesgabe, nicht was den Herrn vorzubringen, sondern die Erkenntnis, wir kommen mit leeren Händen für ihn. Und das ist die alte, betagte David. Wissen Sie, als Augustin sehr krank war und wusste, er könnte nichts mehr tun, er hat die 6 Bußsamen David an der Wand gehängt und jeden Tag die gebetet. Ich habe meine Frau angeordnet, ich bin kein Augustin, aber ich habe meine Frau angeordnet, wenn ich nicht mehr predigen kann, wenn ich nicht mehr Gottes Wort bringen kann, dann ich will jeden Tag die 6 Bußsamen David an die Wand beten in Vorbereitung auf das letzte Gericht. Denn wir haben nichts zu bringen vor Gott, außer unsere Sünde. Und er hat das alles auf sich genommen. Lernen Sie das. Der alte David ist der viel tiefere David. Wie der alte Hiob ist der viel tiefere Hiob als der frühe strahlende. Wer weiß, ich kann vor Gott nicht stehen. Ich habe nichts zu bringen. Ich komme mit nackten Händen. Nach komme ich von meinem Mutterleib und nach kehre ich um. Wer weiß das? Nur der kann in Knie für Jesus bleiben. Und nur der wird Eintritt, wenn Gott will, in sein Reich finden. Und dann gibt einen Satz, der Christen sehr lieben, weil sie das nicht verstehen. Schaffen mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das hat mit keinem von uns zu tun. Wissen Sie, was das auf gut Deutsch bedeutet? Schaffen mir Gott ein vollkommenes Wesen und ein heiliger Geist immer in mir. Das ist Jesus. Seligpreisung habe ich in meiner Gemeinde ausgelegt, nur in Beziehung zu Jesus. Die gehen nicht zu uns direkt an. Hör mal genau zu. Die 2 Tafeln Mose, immer, hat die zuerst mit Jesus, mit Gott zu tun und dann mit uns zu tun. Die Seligpreisungen sind messianisch. Und dies vor allem, das ist die Spitze der Seligpreisungen. Selig sind die reines Herzen sind. Selig sind die ein vollkommenes Wesen hat. Das ist Christus für uns. Wir haben das in Anspruch, nicht durch unser Tun, sondern durch die Reinheit Christi. Denn es steht geschrieben, ich bin bei euch alle Tage bis an die Weltende. Wenn wir missionarische Christen, das steht in dem Missionsbefehl. Und meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir, ich gebe ihnen das ewige Leben. Und es steht, wir werden ihm gleich sein in sein Reich. Keiner von uns hat das alles verdient. Das kommt aus dem reinen Herzen Jesu, die vollkommene Wesen Jesu. Und das werden wir, alle Seligpreisungen, haben indirekt mit uns zu tun, durch sein Tun. Warum ist die erste Tafel, die 10 Gebote, wichtiger als die zweite? Die Bezug zu Gott als die Bezug zu den Mitmenschen. Wissen Sie, ich kann eine Ratte weit weg riechen, wie mein Dackel ein Katz. Ja, ich kann das weit weg riechen. Ein Modernist predigt immer Mitmenschlichkeit im Mittelpunkt. Das kann ein Kommunist auch predigen. Das kann jeder Humanist. Ein echter Frommer predigt immer die erste Tafel, die Gerechtigkeit Gottes in Jesu im Mittelpunkt. Warum? Denn Nächstenliebe kommt aus Gottes Liebe. Es gibt wenige Menschen, die wir von Natur aus lieben. Jesus macht ein Angebot der Liebe für alle Menschen aller Zeiten. Und wenn wir uns vertiefen in seine Liebe, können wir das weitergeben. Augustin definiert Nächstenliebe als Mission. Das ist die tiefste Definition für Nächstenliebe. Die Liebe Christi im Kreuz weiterzugeben und dann natürlich Diakonie. Wir sind so verkehrt in unser Verständnis, die so von der Aufklärung und von Humanismus geprägt, die tief hineingedrungen ist in unsere Theologie, die nicht Theologie ist, sondern Anthropologie, der Mensch im Mittelpunkt, nicht Gott. Wir sind der Herr in der Welt. Verwirf mich nicht von dein Angesicht, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das ist auch Wahn. Gibt jemand hier, der immer der Heilige Geist hat? Wenn Sie, dann fliegen Sie alle davon. Deswegen grüße ich immer die Leute, wenn sie reinkommen, zu schauen, ob sie ihr Flügel mitgebracht haben. Jeder, der immer mit der Heilige Geist erfüllt ist, was für reines Unsinn. Wir sind gefallene Kreaturen. Wir verfügen nicht über den Heiligen Geist. Gott verfügt über den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist darf nicht instrumentalisiert wie heute. Da ist der Heilige Geist, ich spüre mein Herzen. Reiner Unsinn, er spürt sein eigenes Gefühl. Das hat mit Heiligen Geist nichts zu tun. Wir verfügen nicht über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist verfügt über uns. Würde das gut für uns sein, wenn wir über den Heiligen Geist verfügen? Wenn wir immer beten und das alles würde, wie wir das haben wollen. Was meinen Sie, wäre das gut für uns? Es wäre schrecklich. Wir werden ein Tischlein deftig Gott haben und wir werden Gott selber werden. Christsein bedeutet Demut und nicht Angabe mit seinen Gaben, sein Geistesgaben. Bedeutet Demut. Luther hat in seinem wunderbaren Magnificat die einzige Schrift von Luther ohne Schimpfworte. Herr, ich meine, Schimpfworte habe ich allem von Luther gelernt. Meine Frau ist immer rot ins Gesicht, hat sich gefragt, was bedeutet das, Rosemary? Und was, er hat sehr schimpft über den Papst. Ja, er sagte in seinem Magnificat, Maria ist die beste aller Menschen. Das ist die evangelische Maria, nicht der Himmelskönigin. Die beste aller Menschen, weil sie die demütigste ist. Ich meine nicht Scheindemut. Ich meine echte Demut, nicht Demut für die Menschen, sondern Demut für Gott. Demut für den Menschen ist Heuchelei, sondern dergleichen. Mit deinem willigen Geist rüste mich aus, erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Das ist die Boden der Tatsache. Er braucht seine Hilfe. Und mit deinem willigen Geist rüste mich auf. Ich will die Übertreter deinen Weg lehren, dass sich die Sünde zu dir bekehren. Die beste Arbeit unter Alkoholiker sind Menschen, die durch Blaukreuz, durch Glaube an Jesus, die frühe Alkoholiker zu Glaube gekommen sind, weil sie wissen, was das ist. Auch bei Drogensüchtigen. Wir müssen auf die gleiche Stufe stehen. Wissen Sie, der schwerste Auftrag, den ich je gehabt habe, war zu Top-Sicherheit-Gefängnis in Freiburg, zu Mörder, Heroinhändler, Totschläger zu sprechen. Und die haben mir die Thema Abraham gegeben. Ich habe zu Psalm 51. Und da bin ich, Jaffin, hier ist Jaffin. Und sie sind alle Mörder, Entschuldigung, Totschläger. Ja, und der Jaffin kommt rein. Ich muss auf die gleiche Stufe sprechen zu denen, sonst kann ich den nicht erreichen.
Ich bin von denen ein Fach, von außen zwei halbe Engel. So, ich komme da rein, ich habe viel gebetet. Und dann ist mir klar, ich komme da rein wie das. Und schaue so blöd wie möglicherweise, mit einem strahlenden Lächeln, ganz blöd. Und alle hören auf zu rauchen. Und alle hören auf zu reden. Und jeder fängt mit gucken, schau, was für ein komischer Tipp kommt zu uns heute. Ja? Und dann schaue ich so, und dann plötzlich halte ich und schaue ich den Müller an. Und sage, schauen Sie mal, ich bin ein Pfarrer, aber ich bin ein Mörder wie Sie und ich bin nicht besser. Ich habe 15 Jahre, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz, in Deutschland ist jetzt 15 Jahre. Ich habe gesagt, lesen Sie die Bergrede. Wer je sein Bruder gehasst hat, ist in Gottes Augen ein Mörder. Ich bin nicht besser als Sie.
Und da war meine Freizeit zu meiner Gemeinde und haben gesagt, Pfarrer Jaffin ist bestens eingeführt in Gefängniskreisen. Das war der Lieblingsspruch in meiner Gemeinde. Bestens eingeführt in Gefängniskreisen. Und ein Mörder kam, er hat gebeten, ob er etwas sagen könnte zu der Gemeinde über seine Bekehrung. Er hat jemanden umgebracht und er hat Hass und er wollte noch jemanden umbringen. Und Jesu Liebe ist in sein Herz gekommen. Und er hat die Gemeinde das gesagt. Das war 50 Jaffin, 100 Jaffin Predigt wert. Denken Sie, was für Auswirkungen das auf die Konfrontierten gehabt hat. Nur wenn wir auf die gleiche Stufe von anderen und nicht sage, du musst dein Jesus haben. Was für reiner Unsinn. Ich finde es schrecklich, die Art von Mission, die getrieben wird, als ob der Mensch ein Gegenstand. Ich stehe in meiner Bibel, Gott hat Menschen zu seinen Bilder geschaffen, nicht Gegenstände. Wenn du sagst, du musst Jesus haben, das setzt voraus, dass ich ihn habe. Ich habe ihn nicht, er hat mich. Wissen Sie, Mission geht Folgendes. Ein ferner Verwandter von mir, der Arbeit ist, hat mir Folgendes gesagt. Er sagt, er spricht zu den Arbeiter immer über Jesus und die hören ihn nicht, die reden nur über Sex. Ich habe gesagt, hör mal auf, über Jesus zu reden. Du sperrst den Weg zu Jesus durch diese Art. Er sagt, was? Der fromme Jaffin sagt, er, ich habe gesagt, ich werde dir sagen, was du tun musst. Die sind keine Gegenstände. Es ist wie eine Frau als Sexgegenstand zu betrachten, als missionarische Gegenstand. Die sind Menschen. Gott hat nicht Gegenstände geschaffen, sondern Menschen. Die haben eine Würde als Menschen zuerst. Du tust alles, was du kannst für diese Menschen. Wenn die krank sind, stehst du für denen ein. Wenn die Probleme haben, du suchst denen und suchst die Familie und tut alles, was du kannst für denen. Du siehst die als Menschen. Und im Moment, wenn du das tust, werden Türen aufgemacht, weil sie merken, diese Person schätzt mich. Er setzt mich als ein Mensch. Er ist auf meiner Stufe. Ich bin nicht besser als Christ. Manfred Sieber sagt, wir sind nicht besser, wir sind aber besser dran. Nicht besser. Und dann werden Türen aufgemacht. Aber wenn die als Gegenstände, und das setzt voraus, ich habe Jesus, was reine Unsinn, Jesus hat mich. Wer glaubt, dass er Jesus hat? Dann muss der Gott sein, wenn er Jesus hat. Wir haben viel, viel zu lernen und wir tun, vor allem in einer atheistischen Welt, wir werden belächelt sein durch diese Benehmen. Wir können Menschen zutiefst treffen, wenn wir zeigen, die Barmherzigkeit und Liebe Jesu, wie Russen in Straflage in Sibirien, die betete für ihr Verfolger und zeigt denen Liebe, als die gehasst werden. Das ist der Weg, Christ zu sein. Nicht zu sagen, du musst Jesus haben. Nein, weil keiner von uns hat Jesus. Jesus hat uns. Rette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühmen. Tue meine Lippen auf, dass meine Mund dein Ruhm verkündige. Und das hat David dann sein Leben lang getan. Wie Rubens, der alte David, zeigt in sein Loblied, als Gefallener, der aber weiß, seine Gerechtigkeit ist in Christus, wie bei Rembrandt. Es strahlt etwas raus in die Dunkelheit seiner eigenen Person zu. Der vergebende Christus. Denn Schlachtopfer willst du nicht, jetzt ist er bei dir Opfer. Ich wollte dir sonst geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. Opfergesetze. Brandopfer bedeutet die Anerkennung, dass Gott herrscht über alles, was lebt. Diese Tier, mich und die ganze Gemeinde. Das kann David nicht in Anspruch nehmen, denn er hat getötet. Und das ist gegen Brandopfer. Schlachtopf ist Gemeinschaftsopfer. Das bedeutet, man nimmt an, was der Herr uns Hebräer als sein Volk am Berg Sinai uns gegeben hat. Berg Sinai enthält Ehebruch und Mord. Und David ist Ehebrecher und Mörder. Er kann diese beiden Gebote nicht in Anspruch für sich nehmen. Aber der Sohn David, Jesus, gibt sich selber im Brandopfer. Total hin sein Blut für uns. Damit wir versöhnt sind mit dem Vater. Und er stiftet endgültige Gemeinschaft mit dem Gott Israel, in wen er sein Gebote im Geist auslegt und erfüllt. Und durch ihn haben wir Frieden mit dem Vater. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade, bau die Mauern zu Jerusalem. Die modernistischen Pfarrer sagen, der Psalm kann nicht von David kommen, denn wer hat die Mauer wieder aufgebaut, als die zerbrochen sind? Wer kennt das? Fängt mit N an. Nehemiah, ja, richtig. Nehemiah, ja, nur diese Theologen verstehen nicht, was Gesetz ist. Denn das ist in Verdorbenheit geraten durch eine Auffassung, die Juden haben das Gesetz und wir haben das Evangelium, die kein biblische Kenntnis ist. Paulus redet über die positive Rolle des Gesetzes, in wem wir merken, wir können nicht erfüllen, was Gott will. Vor allem die Bergpredigt. Die Mauer sind die Gesetze, die Gebote. Und die sind zerstört von der Vorbildung. Was haben wir in Deutschland? Ich kann nicht für die Schweiz sprechen. Wir haben einen Bundeskanzler, der seine vierte Frau hat. Wir haben einen Außenminister, der seine fünfte Freundin hat. Wir haben einen Tennisspieler, der Wimbledon ein paar Mal gewonnen hat und total verdorben ist. Wir haben die zentralen Sportler unter uns, sind alle Ehebrecher, bekannterweise. Was sind das für Vorbilder? Die Mauer sind gebrochen. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber ich kann nicht vorstellen, dass es wesentlich besser ist. Denn wir leben, oh, oder habe ich einen Fehler gemacht? Die Schweizer sind fromm und die leben gerecht und gut, wie im alten Zeit? Nein, ich glaube auch nicht. Es ist eine verdorbene Welt, in wen wir leben. Dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird man Stier auf deinen Altar opfern. Denn dann wird die Bezug zum Vater wiederhergestellt. Und das ist getan durch Jesu Opfer anstelle von alle Tiere Opfer. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir diese Psalm lesen, wir müssen auch das zweifach für uns verstehen. Der verlorene Mensch in uns selber. Und das ist der David. Und die Gerechte gemacht durch Christus. Und das ist nicht, was wir verdient, sondern was er verdient für uns. Denn er hat das ethische Gesetz ausgelegt im Geist durch Ehebruch und Mord in der Bergpredigt, weil er der Sohn David ist und er erfüllt das im Geist. Er, die Opfergesetz legt er aus und dann erfüllt er am Kreuz, wo fließendes Wasser aus seinem Leib kommt, in sein Tod ist der Weg zum ewigen Leben, denn er die Reinheit Gottes ist und er erfüllt das ethische Gesetz, in wen er vollkommen ist, was verlangt in die Bergpredigt und das Opfergesetz am Stelle von alle Tiere Opfer. Aber lasst uns nicht sagen, ich glaube an Jesus, Punkt. Wer das Neue Testament gut liest, weiß, dass Glaube ist nicht eine theoretische Sache, sondern eine lebendige Sache. Dass man lebt aus Gnade und Vergebung, nicht auf Werkgerechtigkeit und nicht aus Geistesgabes und besonders Erlebnis. Dass man lebt in Demut und aus die Liebe Christi, dass man zu anderen Menschen, nicht Gegenstände, diese Liebe weitergibt, so gut man kann, durch Gebet und durch tiefe Mitbetroffenheit mit die Lage der anderen Menschen. Ich hoffe, dass diese Psalm eine richtige Aufrüstung für euch ist. Denn Buße ist, was Jesu fing an zu predigen. Buße ist, was Johannes der Täufer, der letzte und vollmächtigste Prophet, fing an zu predigen. Buße ist die erste von den 95 Thesen Martin Luther. Und Buße ist die erste Werke, die gute Gemeinden in Offenbarung. Und Buße bedeutet Freude. Die meisten Leute heute, wenn sie hören das Wort Buße, sie denken an so ein Pilz.
Ja, so einer, der trägt die ganze Welt auf ihre Schultern niedergeschlagen. Franz von Assisi, der freudevollste Christ, sagt, ich predige nur Buße. Und deswegen bin ich so freudevoll.
Weil ich erkenne meine Schuld. Ich bin ehrlich mit mir selber. Jesus will Grundehrlichkeit haben. Ich sehe, wie es wirklich mit mir ist. Und ich gebe das Christus. Deswegen ist er für mich gestorben.
Und dann bin ich wiederhergestellt in seine Gnade. Buße ist das Grundlage unserer Glaube. Denn Buße setzt Selbsterkenntnis voraus. In die Erkenntnis, ich habe Jesus am Kreuz geschlagen. Rembrandt in ein Meisterwerk. In die alte Pinakothek in München steigt ein junger Mann, für mich jung, alle schauen jung, wenn man so alt ist wie ich, ja. Ein junger Mann ist vielleicht 40, hat gerade Jesus am Kreuz genagelt und schaut uns an, um Anerkennung. Das ist ein Selbstbildnis von Rembrandt. Ich und meine Sünde. Das ist der Weg der Befreiung. Ich hoffe und bete, dass das eure Weg sein wird. Amen. Wir heben uns zum Gebet.
Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Sünde. Reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat. Meine Sünde ist immer vor mir.
Und dir allein, Herr Jesus, habe ich gesündigt und übel für dir getan. Auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtet. Siehe, ich bin als Sünde geboren, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, im Geheimen tutst du mir Weisheit kund. Verwirf mich nicht von dein Angesicht, erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit deinem willigen Geist. Rüste mich aus. Amen.